Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Lena, kannst du uns hören? Hallo Lena, kannst du mich hören? Hallo Lena.
Hallo?
Hallo Lena, kannst du mich hören? Lena, kannst du mich hören?
Hallo, ja, ich kann dich. Ja, hallo.
Ja, jetzt kann ich dich hören. Hallo.
Ah, hallo.
Hallo Lena.
Wahnsinn.
Ja. Kannst du mich hören oder hörst du mich mit Verzögerung? Ah, das weißt du gar nicht, weil du mich nicht sehen kannst.
Ich höre dich mit Verzögerung.
Ja.
Aber egal.
Ja. Bitte was?
Hallo?
Hallo?
Hallo, ich höre nichts. Hallo.
Hallo, hörst du mich?
Ah, jetzt wieder.
Hörst du mich?
Ja, ich höre dich.
Okay, alles klar.
Ja, ich höre dich.
Ja, das ist nicht so einfach per Satellit. Wir müssen diese Strecke, das sind ungefähr 5 Kilometer.
Per Satellit?
Ja. Ja.
Und zwar hatte ich jetzt schon eine Probe heute. Es ist total lustig, ich höre mich immer selber. Wir haben jetzt die Probe, die jetzt kommt, die ist dann entscheidend.
Ah, okay, da stimmen schon.
Hallo?
Ja, ich höre dich.
Ich höre wieder nichts.
Hallo.
Ah ja, jetzt, hallo.
Test. Hörst du mich? Ja, okay. Das
hallo?
Dauert noch ein bisschen, bis ich mich höre. Ja, ich höre dich jedenfalls.
Ich höre schon wieder nichts.
Ja, hallo. Test. Hörst du mich?
Hallo, jetzt. Oh, jetzt, ja.
Ja, also, gleich mehr. Lena, bleibst du noch dran? Wir versuchen das mit dem Ton hinzukriegen, damit das ein bisschen flüssiger geht gleich.
Ja, ich bleibe jetzt aber nicht die ganze Zeit da. Du musst auch noch was anderes machen.
Stefan Raab und die deutsche ESC-Kandidatin Lena heute Nacht. Der Gesang Backstage lässt hoffen. Nun muss ich Lena nur noch hören. Was können Sie jetzt hören in der Radio 1 Medienmagazin-Ausgabe vom 29. Mai 2010? Überlebenskonzept iPad, Hoffnungsträger der Verlage in Deutschland, ist gestartet. Überlebenskonzept Lokales, wertvoller denn je. 60 Jahre ARD, 20 Jahre Rundfunkfreiheit im Osten und 30 Jahre CNN, Worldwide Leader in News. Und das alles natürlich wie immer
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 Medienmagazin. Kürzlich hatte Springer-Chef Matthias Döpfner das elektronische Spielzeug aus dem Hause Apple, den iPad, religiös geweiht. Die Verleger sollten Apple-Chef Steve Jobs betenderweise jeden Tag danken für diese neue Erscheinung, mit dem auch Zeitungen und Zeitschriften bezahlbar zu neuer Form auflaufen könnten. Seit gestern 8 Uhr ist nun der Verkauf des iPads in Deutschland angelaufen und ich nutze die Gelegenheit und fragte im Springer-Haus mal nach, bei denen die sozusagen mit dem Produkt zu tun haben, der elektronischen Zeitschrift und Zeitung. Romanus Otte, er ist Chefredakteur oder beziehungsweise Generalmanager von Welt Online, eine Art Geschäftsführer für die digitalen Aktivitäten der Weltgruppe. Ob denn der 28. Mai 2010 für die Weltgruppe ein wichtiger Tag gewesen sei?
Man muss das alles jetzt nicht so überhöhen. Es ist ein wichtiger Schritt, den wir gegangen sind. Das iPad ist jetzt in Deutschland auf dem Markt. Wir sind auf dem iPad mit gleich mehreren Produkten da. Die Resonanz der User, der ersten, die es runtergeladen haben, ist sehr positiv. Wir freuen uns darüber sehr. Aber es ist dann doch nur einer, wenn auch ein wichtiger Schritt.
Aber viele sagen, das ist möglicherweise die Killer-Applikation für das Überleben einer Papierzeitung. Ist Ihnen das schon so bewusst, dass da möglicherweise hier eine Weichenstellung vorgenommen wird?
Also wir machen uns eigentlich weniger Sorgen um das Überleben der Papierzeitung, als das nach außen oft den Anschein hat oder wirkt oder auch dargestellt wird. Bei den Zeitungen, auch unseren Zeitungen, bei Axel Springer geht es eigentlich sehr gut. Wir glauben fest an die Zukunft der Zeitung. Das Schöne beim iPad ist, dass wir darin wirklich ein Endgerät sehen, was uns die Möglichkeit gibt, gerade diesen Zeitungsgedanken, dass eigentlich das, was viele an der Zeitung so lieben und so zu schätzen gelernt haben, dass wir eben genau das auf ein digitales Endgerät und damit in die digitale Zeit übertragen können, eventuell. Das ist unsere Hoffnung und in die Richtung entwickeln wir auch, nicht nur, aber auch unsere Produkte.
Das sieht man sofort. Wir haben ja auch die Welt hier gerade mal liegen. Das Layout erinnert an die Zeitung, aber die Handhabung ist dann doch anders. Also eine normale Zeitung blättert man einfach um, liest vielleicht eher hinten den Sportteller, je nachdem, wie die Bücher gebaut sind, zuerst. Worauf kam es Ihnen an? Also, dass es eben nicht nur ein PDF einfach ist.
Man kann natürlich auch bei dem, was wir da gebaut haben, auch hier können Sie ganz leicht in den Sportteil gehen. Sie blättern einfach die Zeitung auf, wie die Zeitungsbücher, gehen auf den Sport und schon sind Sie im Sportteil. Also das geht alles ganz normal. Ansonsten haben wir versucht, möglichst einfach das zu halten und die Zeitungsanmutung, den Zeitungsgedanken zu transportieren. Wenn Sie einen Artikel lesen wollen, gehen Sie in den Artikel. Wenn Sie blättern wollen, blättern Sie von links nach rechts. Wenn Sie wieder zurückgehen wollen, gehen Sie sozusagen wieder zurück auf Ihre Seite. Oder man kann sich dort nicht jetzt so verlieren. Es ist nicht so spielerisch wie andere Applikationen oder wie das Gerät es vielleicht auch hergeben würde, sondern es setzt sehr stark an die Nutzungsgewohnheiten des Zeitungslesers an. Und das ist auch bewusst so gewollt, weil unsere Zielgruppe für dieses Produkt auf diesem Endgerät sind Zeitungsleser oder sind Leser überhaupt.
Welche Probleme hat es für Sie gemacht, auf einem schätzungsweise DIN A5 großen Display eine Zeitung abzubilden, die ja normalerweise größer ist?
Also wir haben eine interessante Erfahrung gemacht schon mit unserer iPhone-App. Also das iPhone ist vielleicht so halb so groß wie ein Briefumschlag, der Bildschirm. Und dort haben wir, als wir im vergangenen Dezember unsere Apps dort gestartet haben, unter anderem auch die PDFs, also einfach die digitalen Originalausgaben der Zeitung mit angeboten. Und wir waren sehr überrascht davon, dass gerade diese PDFs sehr stark genutzt werden. Das können wir ja alles genau nachverfolgen, was wie genutzt wird. Und wir haben uns daher gedacht, wenn es schon auf diesem kleinen Bildschirm des Handys, des Smartphones ein Interesse daran gibt, die normalen Zeitungen zu lesen, dann doch wohl erst recht auf diesem größeren und brillanteren Bildschirm. Das heißt, deswegen haben wir in dieser App, die wir iKiosk nennen, bieten wir jetzt auch einfach das PDF der originalen Zeitung an und haben jetzt von diesem Stand ausgehend das nochmal optimiert, jetzt hier auf die eigentliche Größe in der App Die Welt. Von daher kann man jetzt sagen, ist der Bildschirm jetzt kleiner als die Zeitung oder größer als das iPhone? Deswegen haben wir uns entschieden, mal zu versuchen, das jetzt anzupassen. Natürlich muss man da ein paar Kompromisse machen. Deswegen glauben wir auch, dass so das PDF, dass das einfach die ganz einfache 1:1 Übertragung von Zeitung auch seine Leser finden wird. Hier gehen wir jetzt auf diejenigen, zielen wir auf diejenigen Leser, die schon ein paar Funktionen dazu gerne haben möchten.
Ein Vorteil bietet ja ein elektronisches Lesegerät, das hat im Prinzip die Möglichkeit, 24 Stunden Daten zu empfangen. Das ist aber noch eine besondere Herausforderung für die Redaktion, weil da gibt es keinen Redaktionsschluss. Wie lösen Sie denn das Problem, dass man da mehr erwartet als von einem Printprodukt?
Sie haben vollkommen recht. In diesen Möglichkeiten ist das iPad ist ein Computer, ist immer im Internet und daher natürlich eigentlich einer Nachrichtenseite wie zum Beispiel Welt Online sehr nahe oder Welt Mobil auf dem Handy. Trotzdem versuchen wir hier die Zeitungsgewohnheiten auch derart abzubilden, dass wir sagen, das Produkt ist erstens ein geschlossenes Produkt mit einem Anfang und einem Ende. Das unterscheidet schon mal die Zeitung von einer Webseite, in der man sich verlieren kann. Es hat zweitens eine immer gleiche innere Ordnung, das sind die Zeitungsbücher. Und es hat drittens feste Erscheinungstermine. Wir lassen die App, Die Welt, viermal am Tag erscheinen. Morgens, mittags, am späten Nachmittag und am Abend, also zum Frühstück, zur Mittagspause, nach dem Feierabend und abends nach dem Sport oder vor dem Zubettgehen. Und werden sicherlich bei Großereignissen auch mal ein Extrablatt herausgeben. Aber ansonsten versuchen wir auch hier uns etwas zu beschränken und nicht verführen zu lassen. Also wieder etwas stärker diese oft beschworene Auswahlfunktion auch der Journalisten zu betonen.
Ein anderes Problem ist, Sie können ja nur einen bestimmten Umfang an Inhalt sowieso generieren als Zeitungsgruppe. Ich sag mal 100% Inhalt und den verteilen Sie jetzt auf verschiedenen Ausspielwegen, aber so möglicherweise, dass Sie sich nicht gegenseitig die Leser wegnehmen und damit nur noch 100% Leser haben, die Sie mit dem Printprodukt ja hatten. Mhm. Also es ist offenbar ja dann doch die mathematische Rechnung dahinter, die man, glaube ich, in der 11. Klasse lernt, der Optimierung von Ressourcen. Also Extremwertaufgabe, sagen die Mathematiker. Wie haben Sie das Problem jetzt journalistisch gelöst?
Also wir haben es auf alle Fälle journalistisch gelöst und nicht mathematisch. Wir haben nicht versucht, eine Formel zu entwickeln, sondern wir lassen uns da einfach von dem publizistischen Gedanken leiten, dass wir versuchen, unsere Leser mit unseren Produkten, mit unseren Inhalten immer auf den jeweiligen Endgeräten in den damit verbundenen Nutzungssituationen zu erreichen. Was will ich damit sagen? Wir erreichen die Leser mit den Welttiteln ja zum Beispiel über den normalen PC, der auf dem Tisch steht, auf dem Bürotisch oder zu Hause. Wir erreichen sie über die Handys und Smartphones. Wir erreichen sie jetzt über die iPads, was wieder eine andere Nutzungsgewohnheit ist. Das Handy ist früh morgens und eher Nachrichten und spät abends und rein nachrichtengetrieben. Der Computer ist sehr stark Nachrichten, schnelligkeitsgetrieben, aber auch dient auch der umfassenden Information, dem Austausch mit sozialen Netzwerken und bietet aber auch eine sehr viele Fülle von Inhalten über Suchmaschinen. Auf dem iPad glauben wir sehr stark an das Lesen und an das Konsumieren, wieder eine andere Gewohnheit. Daraufhin versuchen wir, unsere Produkte zu optimieren. Was die Gesamtheit der Reichweite angeht, ist es mich amüsiert immer ein bisschen die Diskussion, wenn es heißt, das Internet führt dazu, dass die Verlage ihre Leser verlieren. Das völlige Gegenteil ist der Fall. Die Reichweite ist überhaupt nicht unser Problem, sondern es ist uns mit unseren journalistischen Möglichkeiten sehr schnell gelungen, über das Internet sogar eine sehr viel größere Reichweite für die Titel der Weltgruppe zu erreichen, als wir das im Print jemals hatten. Also wir können dadurch, dass wir die Leser mit unseren Produkten jetzt in besonderen Situationen erreichen können, die Reichweite insgesamt stark ausweiten.
Vom iPad wird gesagt, es sei ein Zurücklehnen-Medium. Man sitzt damit ganz bequem auf der Couch und kann zusätzlich zum Fernseher oder zu anderen Dingen im Home-Entertainment-Bereich genussvoll blättern, lesen, sogar spielen. Sie haben extra eine Zeitschrift entwickelt, nur für das iPad, nämlich den The Iconist, oder wird das so betont? Ja?
The Iconist, genau. Okay.
Was war da sozusagen Ausgangspunkt Ihrer Überlegung? Ich gebe mal eine These vor. Das iPad sieht schick aus, erreicht eine Zielgruppe, die doch ein bisschen mehr Geld hat zur Verfügung, um sich mit so einem schicken Gerät zusätzlich im Haushaltsbudget zu belasten und da für diese Zielgruppe eine Zeitung zu machen? Oder war Ihr Ansatz eher von unten journalistisch, was kann man mit dem Ding alles und was eignet sich dafür?
Also es ist sicherlich eine Mischung aus beidem, aber was Sie als Zweites gesagt haben, ist schon das Entscheidende. Wir standen vor der gleichen Situation wie alle Medienschaffenden, die überlegt haben, was machen wir jetzt für das iPad? Und diese Diskussionen waren immer sehr stark von dem Satz, ich glaube. Weil alle mussten irgendwie irgendetwas glauben oder annehmen, wie das genutzt wird. Wir haben uns dann dafür entschieden, bewusst zwei völlig unterschiedliche Produkte zu machen. Die Welt kommt von der Zeitung her und nutzt die Möglichkeiten, die das iPad bietet, sehr behutsam, sehr sparsam. Man kann sich gar nicht so sehr darin verlieren. Es ist gar nicht so spielerisch, wie es das iPad eigentlich zulassen würde. Bei dem The Iconist sind wir genau den anderen Weg gegangen. Wir haben uns angeschaut, welche Möglichkeiten bietet eigentlich das iPad und was wäre dafür ein schönes Produkt? Wo haben wir auch die Expertise? Und die Expertise haben wir bei uns in der Redaktion ganz bestimmt im Bereich Luxus, Lifestyle, Gesellschaft, Mode. Und deswegen haben wir uns mit den Kollegen zusammen entschieden, in diesem Themenfeld, was auch einfach von der Sinnlichkeit, von den optischen Möglichkeiten dafür geeignet ist, mal ein Produkt zu machen, wo wir die Möglichkeiten, die das Gerät bietet, wirklich ausnutzen. Also sehr viel Interaktivität, sehr viel Spielereien, sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Videos, hochauflösende Bilder. Wir sind sehr gespannt, wie das jetzt angenommen wird von den Nutzern. Die erste Resonanz ist eigentlich ganz positiv.
Vielleicht demonstrieren Sie mal die Lieblingsanwendung Ihrer neuen Zeitschrift.
Was Sie jetzt hören im Hintergrund ist David Garrett, der Geige spielt. Wir haben einen für die Luxusbeilage Icon, was ja ein Luxus-Supplement von der Welttitel ist, gab es ein Fotoshooting mit David Garrett und einer Schauspielerin, in dem Mode vorgestellt wurde. Das haben wir gleichzeitig für The Iconist begleitet und gefilmt. Und man kann jetzt hier halt nicht nur eben das Shooting zeigen, sondern man kann anhand der Bilder dann eben sofort auch zeigen, was jetzt die Modeaccessoires sind, die sie tragen. Aber es gibt eben immer auch wieder dann jeweils die Filme dazu, die über dieses Shooting berichten, wie es dazugegangen ist. Das zeigt also mal so die Erweiterung, die da möglich ist, mit eben dem Originalgeiger, der dann auch wirklich dort spielt. Wir haben eine große Geschichte gemacht über das Restaurant Grill Royal in Berlin, wo wir die Macher haben zu Wort kommen lassen, die jeweils darüber erzählen, was ihnen so wichtig ist. Zum Beispiel Boris Ratzun über das Konzept des Grill Royal, wo man also auch mal so ein besonderer Ort, der Berlin zurzeit gerade mitprägt, natürlich nicht alleine prägt, aber es ein besonderer Ort ist. Und man kann eben wirklich die Nutzer und die Leser mit auf die Reise nehmen. Also es hat eben schon sehr viel von einem prallen Magazin.
Aber es hat auch sehr viel von Fernsehen eigentlich, also selbst bedienbares oder selbst zusammenstellbares Fernsehen.
Da sprechen Sie einen Gedanken aus, der sicherlich noch sehr, sehr wichtig werden wird, wenn man die Möglichkeiten des iPads sieht. Also wenn man sich man kann auf dem iPad eben wirklich sehr gut Filme und auch Fernsehen gucken. Es gibt ja auch über die normalen, ist ja ein Browser, ist ja ein internetfähiges Gerät. Sie können damit ja auf die normalen Internetseiten der Fernsehsender gehen. Und hier wird dieses Gerät sicherlich eine Entwicklung forcieren, die ja mit den stationären Computern auch sichtbar ist, dass eben die Medien gerade die anderen Medien mit dem Fernsehen sehr, sehr stark verschmilzen. Und das Internet, davon bin ich sehr überzeugt, bringt für das Fernsehen eigentlich noch viel größere Veränderungen mit sich als für die Printmedien, weil die Printmedien immer etwas Besonderes für sich haben werden. Das ist das Trägermedium Papier. Während beim Fernsehen und im Internet eben auch die Hardware zusammenwächst, also auch das Ausgabemedium verschmilzt. Und da gibt es natürlich noch ganz, ganz viele große Veränderungen.
Dann müssten Sie ja geradezu, wenn ich sage Sie, die Springer-Gruppe, zufrieden sein, dass damals das Bundeskartellamt Springer untersagt hat, Pro7Sat1 Media zu kaufen, weil man jetzt das ganze Geld in eigentlich eine Zukunftstechnologie stecken kann und dann im Prinzip über einen Umweg zum Fernsehen kommt, was dann nicht mehr Fernsehen ist, sondern was Neues. Und das Fernsehen irgendwann mal wird ja sowieso vom Internet aufgesaugt. Also mitunter ist es gut, eine Ableitung zu gehen und dann schneller zu sein als die Mitwettbewerber.
Ja, das ist leider, es wäre ja schön, wenn das jetzt so mit so einem Aufatmen sozusagen abgetan wäre. Nein, wir halten die Entscheidung des Kartellamtes natürlich nach wie vor für falsch. Und wir wären auch nach wie vor sehr froh, wenn wir jetzt noch enger an der Möglichkeit dran wären, eben diese bewegten Bilder auch zu haben. Natürlich wäre es schön, bei uns in der Gruppe einen Fernsehsender oder eine Organisation zu haben, die eine hohe Expertise, Erfahrung und auch den Zugang zu bewegten Bildern gibt. Denn man muss ja wenn wir jetzt in unsere Produkte mehr und mehr Videos, bewegte Bilder einbinden und einbauen, dann muss man auch den Zugang dazu haben. Man muss diese Bilder auch haben. Man muss sie entweder selbst herstellen, einkaufen, Partnerschaften eingehen und das hätten wir natürlich sehr, sehr gerne mit den Kollegen zusammen gemacht.
Inwieweit ist es denn dann auch betrüblich, dass diese Plattform iPad, iTunes Store und so weiter eine nicht ganz unabhängige Plattform ist?
Sie meinen, dass das Unternehmen Apple dort eben sehr großen Einfluss drauf einübt. Das ist ein wichtiges Thema. Man darf das aber auch in einem bestimmten Sinne jetzt nicht überhöhen. Es ist nicht irgendwie was quali-religiöses, was in diesem Bereich, in dem wir uns jetzt bewegen, sondern es geht um ganz normale Geschäftsbeziehungen. Wir sind mit Apple, das gleiche tritt übrigens auch für die Beziehung zu Google zu. Wir sind mit solchen großen Unternehmen wie Apple und Google intensiv im Gespräch über die Geschäftsbeziehungen, die wir mit ihnen haben. Das ist aber ehrlicherweise mit zum Beispiel mit den Grossisten im Printvertrieb auch so. Da sind wir auch ständig im Gespräch. Oder mit den Druckereien, wenn sie nicht unsere eigenen Druckereien sind. Also es ist ein Stück weit normales Geschäftsgebaren in sich entwickelnden Märkten. Apple hat sich in den letzten Jahren da eine sehr, sehr starke Position erarbeitet, genauso wie Google. Und damit müssen wir uns jetzt auseinandersetzen. Das ist aber sozusagen Geschäftspolitik, das ist Geschäftsabschlüsse machen, das ist Aushandeln. Und auch Apple bewegt sich zum Beispiel, was ja dieses Ziel, viel zitierte, die Nipple-Policy angeht, also die Darstellung von Nacktheit. Da lernt Apple auch, dass es in Europa vielleicht ein bisschen anders ist als in Amerika. Und da ist sehr viel Bewegung drin, da sind Gespräche möglich, auch mit Apple. Und ich würde, das ist, glaube ich, alle sind gut beraten, wenn man das mal so ein bisschen runterholt auf die Ebene des Ausbaus von Geschäftsbeziehungen.
Romanes Otto, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, danke.
Einen kurzen Demofilm zum Iconist sehen Sie auf der Medienmagazin-Seite bei Radio 1 oder Sie folgen dem obersten Link unter twitter.com/medienmagazin. Das war Romanes Otto von Welt Online. Und zwar mit dem Medienmagazin, dem Radio 1 Medienmagazin. Sie haben es ja eben gehört, ich war beim Springer Hochhaus in Berlin-Kreuzberg, bin aber dann mit dem Auto schnell rüber nach Berlin-Mitte zum Berliner Verlag gefahren. Der Berliner Verlag gehört ja neben Dumont-Schauberg und dort fragte ich auch mal nach bei Hartmut Augustin. Er ist Lokalchef der Berliner Zeitung, aber nicht nur, er wechselt am Dienstag auf die Position des ersten Chefredakteurs zur Mitteldeutschen Zeitung. Ob denn die iPad-Freude nur lautes Pfeifen im Wald sei oder ob elektronische Lesegeräte das Überleben des Printjournalismus nicht vielleicht doch sichern können.
Na, hundertprozentig kann man da kein Urteil dazu bilden. Ich habe es einmal in den Händen gehalten und ich finde es schon einfach hochinteressant, also zu sehen, auch mit welcher Farbbrillanz, mit welcher Möglichkeit man hat, beispielsweise Bilder auch zu zeigen, was wir in der Zeitung momentan ja gar nicht so haben. Von der Warte ist auf alle Fälle ein Weg, den man gehen muss. Also man muss auf alle Fälle etwas entwickeln, ein Angebot für diese Form, genauso wie es für iPhones ja auch Angebote gibt, muss es für ein iPad auch Angebote geben.
Der Journalist, Blogger und Professor Jeff Jarvis in New York unterrichtet Studenten darin, mit lokalem Journalismus als Blogger mehrere hunderttausend Dollar zu generieren. Er sieht, dass es ein ganz großes Defizit von Zeitungen nicht darin, auf elektronischen Devices zu erscheinen, sondern ihre eigentlichen Aufgaben nicht zu erledigen. Sie sind nun Lokalchef der Berliner Zeitung, wechseln zur Mitteldeutschen Zeitung. Ist das, weil Neven Dumont sie dorthin umgesetzt hat oder gibt es tatsächlich eine Strategie?
Naja, natürlich hat unser Verleger Alfred Neven Dumont mich berufen für die Zeitung dort, gar keine Frage. Und es gibt eine interessante Aufgabe zu lösen, einfach weil natürlich, so wie bei anderen Zeitungen auch, die Auflage momentan nicht steigt, sondern leider etwas sinkt. Und da muss man was dagegen tun. Und wir glauben schon, natürlich mit einem ganz starken regionalen Konzept dort Akzente setzen zu können.
Regional ist doch die Mitteldeutsche schon. Warum braucht man einen Lokalchef aus Berlin?
Na, was heißt Lokalchef aus Berlin? Natürlich, Lokalchef Berlin heißt ja auch Zuständigkeit für Landespolitik, also für Berlin und Brandenburg beispielsweise. Ne? Und in Berlin gibt es auch ganz viele sozusagen bundespolitische Einflüsse. Und das bündelt sich hier in der Lokalredaktion. Von der Warte sind die Aufgaben etwas unterschiedlich in Halle und in Berlin. Aber gleichwohl denke ich, das Konzept der Zukunft wird daran liegen, dass man eine Zeitung sehr stark auch regionalisieren muss, beziehungsweise auch mit neuen Angeboten kommen muss, um den Leser zu halten.
Als hier Erich Böhme Herausgeber war, sagte er, er will aus der Berliner Zeitung die Washington Post von Deutschland machen. Das ist ja eher der andere Schritt gewesen, also diese überregionale Bedeutung hineinzulegen, obwohl die Berliner Zeitung immer sehr lokal war und natürlich kombiniert mit nationalen Themen. Ist das Lokale das Überlebenskonzept überhaupt für die Zeitung schlechthin?
Na, ich glaube, für eine Zeitung wie die Berliner Zeitung und wie auch die Mitteldeutsche Zeitung ist es einfach das Standbein. Wenn man natürlich ganz andere Ressourcen hat oder Kapazitäten hat, wenn man eine politische Redaktion mit 100 Redakteuren hätte, dann könnte man auch ein anderes Konzept verfolgen. Das haben wir aber nicht. Und deshalb glaube ich, ist das zukunftsträchtig, in jedem Fall sozusagen zu, also regional und lokal zu arbeiten.
Aber was heißt das konkret? Es gibt in so einer Stadt wie Berlin, was weiß ich, ich sag mal jetzt so geschätzt 50, 60 wichtige Termine. Aber das ist ja noch nicht das, was Leser vielleicht wissen wollen, ob nun der Berliner Senat irgendwie wieder gerade eine außenpolitische Aktion startet oder so.
Na, ich bin überhaupt kein Freund von Terminjournalismus. Also Sie haben völlig recht. Also in Berlin gibt es 50 bis 60. In Halle mögen es, weiß ich was, 10 sein, aber egal. Wir haben hier in Berlin maximal 3, 4 oder 5 Termine besetzt, weil ich glaube, es nicht der Zugang ist. Weil das ist nicht das unbedingt, was auch den Leser interessiert. Und das ist doch unser höchster Anspruch. Wir müssen sozusagen das liefern, beziehungsweise dafür interessieren, was unsere Leser interessiert. Und da kann man einen Termin zum Anlass nehmen. Man kann einen Anlass, man kann daraus eine Geschichte generieren, kann sich überlegen, wie bereitet dieses Thema auf. Aber allein die Berichterstattung über eine Grundsteinlegung beispielsweise, um zu erklären, erklären, was dort abläuft, wer nacheinander gesprochen hat. Ich glaube, damit kann man keinen hinterm Ofen hervorlocken. Und der hat die Berliner Zeitung ja auch in den letzten Jahren oder kann man sagen schon Jahrzehnten, bin ja 19 Jahre jetzt bei der Berliner Zeitung gewesen, schon einen wichtigen Schritt gemacht. Also nur ein Beispiel mal zu geben. Früher, als sie angefangen haben, 1991, 92, war es völlig üblich, wenn am Dienstag der Senat tagte, dass der Mittwoch aufmachen im Lokal, da waren die Ergebnisse der Senatssitzung. Am Donnerstag tagt das Abgeordnetenhaus, am Freitag war der Aufmaß sozusagen, was ist am Abgeordneten los gewesen. Das muss man heute auch noch haben, solange es aber spannend ist und keinesfalls sozusagen Pflichtstück immer, wie man es immer so gemacht hat.
Aber Sie müssen ja als jemand, der gerade diesen Geschichten nachgeht, Journalisten haben, die ihre eigenen Netzwerke weben. Das geht ja nicht über die Nachrichtenmeldung, dass man sagt, ach, die schreiben das hier, die Kollegen, da gehen wir mal hin. Wenn Sie jetzt nach Halle gehen, haben Sie dieses Netzwerk ja erstmal nicht oder es gibt eins, was Sie erstmal kennenlernen müssen. Aber gibt es dennoch Übergreifendes, wo Sie sagen, also hier nehme ich Know-how mit von der Berliner Zeitung, um es der Mitteldeutschen sozusagen mitzubringen?
Ich glaube schon, dass wir in den letzten 19 Jahren hier gelernt haben, kann ich da sehr gut sozusagen an. Nein, wissen Sie, es gibt im Grunde kann man aus jedem Termin, aus jeder Nachricht, man kann eine gute Geschichte machen. Man muss sich halt eben nur überlegen. Man muss sich hinsetzen, mit seinen Kollegen und Kolleginnen darüber sprechen, wie kann man es aufbereiten. Und das ist der entscheidende Punkt. Ich glaube, das ist auch die entscheidende kreative Leistung von Journalisten. Wir sind nicht nur dazu da, um Dinge abzubilden, nach dem Motto 1:1 in die Zeitung setzen, sondern zu überlegen, was zu antizipieren, was könnte unsere Leserschaft interessieren und danach die Geschichten aufzubereiten.
Nun gibt es aber gerade bei Neven Dumont-Schauberg den anderen Trend, auch durch die Gemeinschaftsredaktionen hier sehr viel Inhalt zu verteilen wieder auf die Zeitung aus einer Zentrale heraus, wo man meint, das könnten Leser in Köln, in Halle und in Berlin gleichermaßen interessieren. Ist das immer noch die Suche von Neven Dumont oder sind Sie sozusagen der Gegenentwurf einer bestimmten These?
Na, ich finde, es widerspricht sich überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, weil die Redaktionsgemeinschaft genau das, was ich gerade geschildert habe, dass ein großer Pool sitzt mit guten Anerkennungen, Redakteurinnen und Redakteuren und die überlegen jeden Tag gemeinsam, was kann man anbieten? Und was kann man anbieten, sozusagen auch maßgeschneidert für Berlin, für Frankfurt, aber auch für Halle.
Nun gibt es ja die allgemeine Diskussion tatsächlich, dass die Papierzeitung verschwinden wird. Inwieweit müssen Sie denn als Chefredakteur der Mitteldeutschen Zeitung dann da auch ein bisschen, na was heißt, Neudenken ist es ja vielleicht nicht, weil es gibt ja schon auch die Berliner Zeitung seit 94 im Netz, aber dann doch vielleicht die Schwergewichte verändern, dass man also damit denken muss, dass die Leute mit ihren Mobilfunkempfängern vielleicht viel lokaler ansprechbar sind, als weil man sie auch orten kann. Ne? Also das entsprechend der Mobilfunkzelle, als das eine Zeitung am Zeitungskiosk realisieren kann.
Also erstens glaube ich natürlich ganz stark an die Zukunft auch der Zeitung, weil ich glaube, sie wird sich nur etwas verändern und wir haben momentan die größten Probleme, gerade junge Leute zu beginnen, Zeitung zu lesen. Es gibt verschiedene Projekte, die gibt es in Berlin, die gibt es sozusagen auch in Halle und da versuchen wir natürlich schon die Zeitung auch in die Schulen zu bringen. Das halte ich für ganz wichtig. Das Zweite ist, ich glaube auch, dass natürlich eine Zeitung sich wandeln muss. Es ist ganz wichtig, immer zu überprüfen, ist das, was wir anbieten, einfach richtig und da muss man schon sich überlegen, ob eine Zeitung, die im Grunde beispielsweise vorne auf der ersten Seite das bringt, was am Abend zuvor in der Tagesschau war oder was im Heute-Journal war, ob das der richtige Ansatz ist. Ich glaube künftig nicht. Das heißt, wir müssen mit eigenen Geschichten, also auch mit eigenen regionalen Geschichten, genau da unseren Schwerpunkt setzen. Das, was die Leute nicht aus dem Radio kennen, was sie nicht aus dem Fernsehen kennen, was sie nicht aus dem Internet kennen, das ist unsere Zukunft.
Das war der Lokalchef der Berliner Zeitung, Hartmut Augustin. Er wechselt am Dienstag in die Chefredakteursposition bei der Mitteldeutschen Zeitung. Und nach dem Service blicken wir ganz weit zurück in die Zeit von vor 20 Jahren.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und dann habe ich noch einen Fernsehtipp für Sie. Nächste Woche zur selben Zeit am 5.6. ZDF Info. Den ganzen Tag gibt es einen Thementag Südafrika und hier schon mal ein kurzer Trailer.
Hello, South Africa.
Ein Land, ein Tag. 24 Stunden Südafrika.
Ja, Mann, ihr schaut besser zu. So machen wir das in Afrika.
Einblicke in die Vielfalt und Kultur einer außergewöhnlichen Nation. In der längsten Afrika-Dokumentation aller Zeiten.
Es gibt nichts Besseres, als am Strand zu sein.
Ein Land in Bewegung.
I love Cape Town.
Ein Land in Vorfreude auf die Fußball-Weltmeisterschaft. Am 5. Juni ab 6 Uhr. 24 Stunden lang.
Ist gut für Primetime-Television.
Im ZDF-Infokanal.
Warum erzähle ich Ihnen das oder lasse Ihnen das erzählen? Weil nächste Woche ist ein Mensch dieser ZDF-Redaktion bei mir zu Gast, ein lebendiger Mensch in der Tat. Und damit Sie bis dahin auch ZDF-Info gefunden haben, denn der ist ja im Digitalpaket doch etwas versteckt. Also jetzt schon mal der Hinweis, nächsten Samstag, 5. Juni, 6 Uhr, 24 Stunden Südafrika. Und Achtung, jetzt ein kleiner Rücksturz in die Radio-Vergangenheit.
Hier spricht DT64, ein Programm der Einrichtung nach Artikel 36 des Einigungsvertrages.
DT64.
Dieses Programm hat einen Sympathieeffekt, ganz ohne Frage.
Ja, ein Sender nach Artikel 36 gemeint war der Einigungsvertrag, der diesen Artikel hatte, dass die Radio- und Fernsehprogramme überführt werden in föderale Strukturen. Und wenn dies nicht gelingt, dann sind sie mit dem 31. Dezember 1991 aufgelöst. Wer hat sich diesen Artikel eigentlich ausgedacht? Und da fand ich in dem Buch von Günther von Lujewski, er war der ehemalige Intendant des Senderfreies Berlin, Einigkeit und Recht und Freiheit, Report eines deutschen Lebens, einen interessanten Passus. Darin heißt es, während eines Hubschrauberfluges beschrieb mir Schäuble zunächst den Stand der deutsch-deutschen Verhandlungen. Man sei dem Abschluss nahe, fügte er hinzu, aber eine eigene Behandlung von Rundfunk und Fernsehen der DDR sei bisher nicht vorgesehen. Die sollten in Artikel 35 eingeschlossen sein. Dieser Artikel bestimmte im Kern, dass die kulturellen Eigenheiten der DDR zu erhalten seien. Ob das nicht ein Fehler sei, begann ich vorsichtig. Dann, das werde ein Problem für die Länder geben, die ja für den Rundfunk zuständig seien. Und wie die sich eines Tages verhalten würden, immerhin ein zentral organisiertes Massenmedium in Ost-Berlin. Weit über 10.000 Leute in Information und Desinformation und Agitprop geschult und ausgewiesen. Schon einmal unter Goebbels unsere Erfahrung gemacht. Womöglich komme eine Auflösung in Betracht mit einer Fristsetzung. Und so ist es dann auch geschehen. Eine Auflösung mit Fristsetzung. Ja, das ist eine Sicht auf den Artikel 36. Ich fragte nun einen der engsten Mitarbeiter von Rudolf Mühlfenzel, den wir eben gerade hörten in diesem Ausschnitt. Er war ja der Rundfunkbeauftragte und er hatte einen Mitarbeiter namens Roland Tichy. Er ist heute Chefredakteur der Wirtschaftswoche und ich fragte ihn am Rande einer Veranstaltung, ob das Entstehen des Artikel 36 genauso gelaufen ist, wie Günther von Lujewski sich erinnert hat.
Also die Erinnerung von Lujewski ist natürlich Quatsch. Wenn man Lothar de Maizière folgt und dem letzten Ministerpräsident und einzigen demokratisch gewählten Ministerpräsidenten der DDR, glaube ich an der Stelle mehr als Herrn von Lujewski, war dieses eine Erfindung aus einer ganz notwendigen Situation, nämlich dass die Abwicklung des Funks nicht während der Zeit der DDR erfolgen sollte, sondern danach. Mit Herrn von Lujewski hat es überhaupt nichts zu tun. Der kam Jahre später ins Spiel. Und die Idee des Artikel 36 war, gewissermaßen nach der Wiedervereinigung auch den Rundfunk wieder zu vereinigen, weil Lothar de Maizière Angst hatte, dass wenn während des letzten DDR-Wahlkampfs der Funk nach wie vor unter der Drohung der Auflösung stand, er medial so viel Gegenwind erhalten würde, dass er niemals Ministerpräsident hätte werden können. Also der Artikel 36 ist eine Geschichte, die zwischen Lothar de Maizière und Wolfgang Schäuble verabredet wurde. Ein Herr von Lujewski oder wie er heißt, hat dafür überhaupt keinen Beitrag geleistet.
Rudolf Mühlfenzel hatte immer gesagt, er hat den Auftrag, den DDR-Rundfunk abzuwickeln. Das ist ja schon festgelegt. Zum 31.12.1991 hört der DDR-Rundfunk und das DDR-Fernsehen auf zu existieren. Nun wurde er aber sehr stark ausgepfiffen. Er, als Mann der CSU hat er, sage ich mal, nicht den gemeinsamen Nenner verkörpert, sondern den Scharfrichter Kohls. Wie haben Sie ihn erlebt?
Ich glaube, das ist falsch verstanden, sondern der Artikel 36 sagte in seiner Formulierung, und es ist jederzeit nachvollziehbar, der Rundfunk der DDR ist abzuwickeln oder überzuführen. Das ist ein sehr bürokratisches Deutsches, tut mir leid. Überzuführen in Anstalten der Länder. Und das war ein ganz klarer Vorgang, dass man sagte, abwickeln geht nicht, sondern es entstanden ja die Länder. Aber die Länder waren zu dem Zeitpunkt ja noch nicht vorhanden oder waren gerade in Gründung. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass meine Mitarbeiter und ich zu den jeweiligen Ländern nach Erfurt, nach Schwerin oder so gefahren sind, in die Landtage gegangen sind und gesagt haben, liebe Landtage, bitte wählt uns jeweils drei Vertreter für den Rundfunkbeirat dieser sogenannten Einrichtung. Also wir haben versucht, unser Kontrollorgan selbst zu konstituieren. Weil damals die Länder natürlich zwar die Aufgabe für den Rundfunk hatten, aber andere Probleme. Und dann die zweite Phase war, dass die Länder sich überlegen mussten, wie organisieren wir das. Und da gab es verschiedene Vorstellungen. Die einfachste Vorstellung war, ich nenne es mal ein drittes deutsches Fernsehen. Ein Fernsehen der früheren Länder der DDR. Das war natürlich eine Vorstellung im Wesentlichen, die von früheren oder sagen wir mal von Vertretern der DDR formuliert war. Aber wenn wir uns mal zurückerinnern, würden wir heute uns akzeptieren, dass die Vertreter der SED einen eigenen Fernsehsender organisieren. Das ist, glaube ich, nicht mehr wirklich vorstellbar. Aber damals war es natürlich der Versuch, die SED und die DDR ein Stück zu rekonstruieren oder ihr Überleben ein bisschen zu verlängern. Das war klar eigentlich, dass politisch das inakzeptabel ist. Und dann gab es natürlich verschiedene Formulierungen oder Vorstellungen, wie kann man das auf der Ebene der neuen sich konstituierenden Länder organisieren. Da gab es Vorstellungen an sächsischen Rundfunk, da gab es Vorstellungen an thüringischen Rundfunk, es war auch klar, dass das zu klein wird. Und dann hat sich das Land Mecklenburg-Vorpommern entschieden, sich beim Norddeutschen Rundfunk anzuschließen. Dann ist die Losung entstanden für Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, den Mitteldeutschen Rundfunk zu gründen. Und dann ist eben Radio Berlin-Brandenburg entstanden, letztlich über die Zwischenfunktion zunächst den Brandenburgischen Rundfunk da. Also das waren Prozesse, die dann innerhalb der DDR, früheren DDR, aufgrund der Länder sehr autonom entstanden sind, auf die wir auch keinen wirklichen Einfluss nehmen wollten, sondern unsere Vorstellung war, wie auch immer sich die Länder organisieren als Träger der Rundfunkgesetzgebung, werden wir sie unterstützen und in der jeweiligen Organisationsform materiell befähigen, das auch zu machen.
Nochmal zurück zu Rudolf Mühlfenzel, der es sehr schwer hatte, sich bei seiner Aufgabe dem Eindruck zu widersetzen, er wäre tatsächlich eine Art Erfüllungsgehilfe der Kohl-Regierung. Er war für manche die Inkarnation des Bösen, des Abwicklers, des Schlechters, der nichts hätte stehen lassen wollen, bis auf das Sandmännchen, allerdings auch erst nach Protesten. Wie haben Sie ihn erlebt?
Also ich bin natürlich Partei, ich war sein Mitarbeiter und verlangen Sie bitte von mir nicht kein faires oder ungefärbtes Urteil. Er ist mein väterlicher Freund gewesen und insofern bin ich ihm in Loyalität verbunden. Dies vorweg. Tatsache ist, dass er gewählt wurde von den damaligen Vertretern der neuen Länder. Das waren die sich bildenden Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg plus Berlin-Ost. Ich will auch zugeben, dass diese Wahl vielleicht unseren ganz demokratischen Vorstellungen nicht entspricht, weil es waren damals auch Ländervertreter, die vom Bund ernannt worden sind, aber war immer und hat sich auch so verstanden, der Vertreter der neuen Länder. Und wir haben auch versucht, wirklich auch gegen Widerstände aus Westdeutschland, das will ich gar nicht verleugnen, eine Art neue Regelung zu finden, die einerseits das Interesse der Menschen der neuen Länder berücksichtigt, aber natürlich auch die neue demokratische Ordnung reflektiert. Eines war ja klar, man kann den Funk der DDR nicht einfach verlängern. Machen wir uns nichts vor, der Funk der DDR war letztlich nach der Partei, der SED, der Stasi, der NVA und der Volkspolizei die vierte Säule der Macht. Es wäre absurd gewesen, den Funk gewissermaßen als letzte Säule der DDR-Macht ein demokratisches System unkontrolliert zu übernehmen. Da musste natürlich eine Veränderung vorgenommen werden. Es wäre aber auch absurd gewesen, dem entgegenzukommen, was sich manche Westdeutsche vorgestellt haben, nämlich den Funk der DDR völlig platt zu machen. Deswegen hat sich Rudi Mühlfenzel sehr stark darum bemüht, der Stimme des Ostens auch Gehör im Westen zu verschaffen. Während seiner Zeit wurde zum Beispiel 18% des ARD-Programms aus dem Osten gestaltet. Während seiner Zeit wurden viele Weichen gestellt, damit das Sandmännchen, damit auch Dinge wie ein Kessel Buntes, damit Polizeiruf 110, damit viele Sendungen, die in der DDR sich Zuschauer und Anerkenntnis erworben haben, dass die weitergeführt werden können. Also wir waren bemüht, eine Art medienpolitische Erbrechtsverwaltung der DDR vorzunehmen und die Stimme und die Farbe der DDR, das Lebensgefühl der Menschen, ihre Erfahrungen, ihr Gefühl, ihre Geschichte, ihre Historie, soweit es irgendwie geht, auch in den Westen zu vertreten. Das hat auch zum Beispiel dazu geführt, dass wir Orchester, Chor, viele solche Dinge einfach ganz systematisch versucht haben, in West-Systeme zu übertragen. Es hat auch dazu geführt, dass wir zum Beispiel aus Deutschlandfunk und RIAS Berlin zusammen mit dem Deutschlandsender Kultur einen neuen nationalen Hörfunk gefunden haben oder gegründet haben. Das war im Wesentlichen eine sehr starke Bemühung, die ich vorgenommen habe, in der dann zum Beispiel auch 150 Journalisten aus der DDR einen Arbeitsplatz gefunden haben. Das wurde sehr stark bekämpft, insbesondere aus Berlin, insbesondere vom Intendanten des Senderfreies Berlin, der eine Art Monopolisierung wollte. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Lojewski wollte eine Verlängerung Westberlins nach Osten. Uns war immer klar, auch wenn wir, ich ja auch, wie Rudi Mühlfenzel übrigens, als wenn wir aus dem tiefsten Bayern kommen, dass es nicht so sein kann, dass man den Menschen aus der DDR die Geschichte abschneidet, ihre Lebenserfahrung abschneidet, sondern wir wollten ihre Färbung, ihre Probleme, ihre Sorgen, ihre Nöte in einem neuen, offenen System weitertransportieren. Wir wollten keinen Westfunk. Wir wollten einen neuen Ostfunk. Und das ist, glaube ich, auch gelungen.
Ja, das waren die Erinnerungen von Roland Tichy, damals mit Rudolf Mühlfenzel für die Abwicklung und Überführung des DDR-Rundfunk und Fernsehens verantwortlich. Und im Podcast hören Sie dann eine längere Fassung dieses Interviews im Medienmagazin-Podcast, der Sonntagabend erscheint. Hier ist der Rundfunk Berlin-Brandenburg, die jüngste Landesrundfunkanstalt der ARD, die nächste Woche 60 Jahre feiert. Und Sie hören die Welle Radio 1, die es wahrscheinlich ohne den Artikel 36 nie gegeben hätte. Und wir blicken jetzt 30 Jahre zurück. Nicht, dass da auch der Videotext der ARD ins Leben gerufen wurde am 1. Juni 1980, sondern auch das hier.
I dedicate the news channel for America, the cable news network. And now if we could have the presentation of colors, then we'll have the national anthem. Thank you very much.
So klang das, als CNN-Gründer Ted Turner vor 30 Jahren seinen Nachrichtenkanal an den Start schickte. Damals dachten viele noch nicht daran, wie sich dadurch die Welt der Fernsehnachrichten und der Journalismus überhaupt verändern würde. Anfangs wurde der Sender noch bespöttelt, wenige Jahre später sollte niemand mehr über das Modell 24-Stunden-Nachrichten lachen. Heute gibt es lokale Ableger von CNN auch in der Türkei, in Spanien, in Indien, in Japan und in Chile. Ein eigenes Vollprogramm auf Spanisch sendet CNN für ganz Lateinamerika und die USA. Talkshows wie die von Larry King sind weltweit erfolgreich. CNN war Vorreiter für all die Nachrichtensender, die wir heute kennen und die Michael Mayer alle studiert hat, zumindest in der Chronologie, in der Geschichte. Michael, wie war das anfangs eigentlich? Wie hat CNN angefangen?
Dann muss man sagen, nur habe ich das jetzt nur ausschnittweise mitbekommen, weil damals beim Nachrichtensender, beim Soldatensender, genau, AFN, hat man ja nur ausschnittsweise CNN irgendwie gucken können. Aber es war wohl so, dass damals CNN ziemlich boulevardesk war. Also man hatte alle Mühe, das Programm überhaupt zu füllen mit Beiträgen und Geschichten. Geschichten. Am Anfang war es ja auch so, dass CNN The Chicken Noodle Network genannt wurde, eben weil da viel um Boulevard und so weiter ging. Und man kann wohl sagen, also trotz einiger Achtungserfolge wurde CNN erst richtig erfolgreich Anfang der 90er Jahre beim ersten Irakkrieg. Das hat mir zumindest Tony Maddox erzählt, der ist Chef von CNN International.
Der endgültige weltweite Durchbruch für CNN kam mit dem Golfkrieg 1991. Das war ein großer Durchbruch, weil in aller Welt Bilder von CNN gezeigt wurden. Das war eine ganz andere Art der Berichterstattung, als man es gewohnt war. Live und ohne Unterbrechung. Die meisten Leute waren es ja immer noch gewohnt, nur vorgefertigte Nachrichten zu gucken, also mit wenig Live-Inhalten. Also ich denke, was CNN tat, war, den Leuten ein Gefühl für Nachrichten zu geben, als einem sich kontinuierlich entwickelnden Prozess, im Gegensatz zu schon vorproduzierten Nachrichten.
Also könnte man eigentlich zynisch formulieren, für CNN war der Einmarsch Husseins in Kuwait ein dankbares Ereignis. Der Sender zeigte rund um die Uhr, was er konnte und wurde dann ja auch weltweit selbst auf Sat.1 geschaltet.
Genau, also man kann sich auch noch erinnern, das war ja damals da irgendwie so die Zeit, wo wirklich alle Nachrichtensender auch Bilder übernommen haben von CNN. Was ja auch noch interessant ist, man muss sich ja erinnern, 1991 gab es auch noch kein Internet. Also es waren ja vor Internetzeiten, ist ja ganz wichtig in dem Zusammenhang. Und damals war es ja so, dass Peter Arnett, das ist ja dieser berühmte CNN-Reporter, der zusammen mit zwei Kollegen auf dem Dach eines Hotels in Bagdad stand und 16 Stunden lang live über den Verlauf des Krieges berichtete. Das war ja so eine ganz emblematische Geschichte. Hören wir mal in diese berühmte Live-Reportage von damals rein.
Peter Arnett, join me here. Let's describe to our viewers what we're seeing. The skies over Baghdad have been illuminated. We're seeing bright flashes going off all over the sky. Peter?
Well, there's anti-aircraft gunfire going into the sky.
Und damals war es ja auch so, dass bei den Berichten Cleared by Iraqi Censors eingeblendet wurde. Das war ja so ein Hinweis darauf, dass CNN und andere westliche Medien nicht frei berichten konnten. Und einige Reporter ließen sich damals embedden, das kennt man ja heute als Embedding Journalist, Embedded Journalism. Und das hat sich ja dann 12 Jahre beim erneuten Irakkrieg wiederholt. Und das sollte dem Sender CNN neben viel Aufmerksamkeit eben auch viel Kritik einbringen. Ich habe mal mit Jim Clancy gesprochen, das ist so eine CNN-Reporter-Legende. Wie er diese Problematik sieht, ob Embedded Journalism eigentlich im Journalismus auch gut tut.
Jeder, der heute aus dem Irak oder Afghanistan berichtet, muss sich darüber im Klaren sein, er kann zum Ziel werden, gekidnappt werden, ermordet werden, nur weil sie ihren Job machen. Vor allem, wenn man Amerikaner ist oder Europäer. Diese Gefahren muss man berücksichtigen. Deswegen hat Embedding in den letzten Jahren ganz gut funktioniert. Das Militär hat mittlerweile die Zügel etwas gelockert. Damals, 1991, mussten wir noch jedes Manuskript absegnen lassen. Und es kam ganz darauf an, welchen Presseagenten man gerade hatte. Sie wollten halt nicht viel herausgeben über ihre Mission, ihre Ziele und so weiter. Manches davon ist okay, aber man bekommt halt oft keine guten Interviews, wenn man vom Militär beobachtet wird. Es ist noch immer besser, unabhängig als Journalist zu arbeiten. Aber leider ist es so, dass die Sicherheitsmaßnahmen so teuer sind, dass man kaum noch so arbeiten kann.
Kommen wir mal zur Jetztzeit. Man hört zum Beispiel von Larry King, dass seine Einschaltquoten in den Keller gehen. Auch von CNN hört man, dass man offenbar nicht mehr auf der Höhe der Zeit, dass andere Konkurrenten einfach besser sind.
Na, besser würde ich nicht unbedingt sagen. In den USA ist CNN stärker unter Druck, weil diese Sender Fox News und MSNBC, die sind politisch deutlich polarisierter und haben halt auch bessere Einschaltquoten. Das liegt aber auch einfach daran, dass diese Präsentatoren, diese Moderatoren halt viel stärker auf die jeweilige politische Zielgruppe gehen und einfach viel polarisierter moderieren und die Sendung präsentieren. Und bei CNN ist halt so, dass man doch immer noch Wert darauf legt, einigermaßen neutral zu berichten, politisch neutral zu berichten. Aber jetzt ist in den USA zum Beispiel auch eine Moderatorin denen vom Schiff gegangen, die um 20 Uhr immer die Hauptnachrichtensendung in den USA moderiert hat. Also CNN ist schon sehr stark unter Druck, unter anderem natürlich auch durchs Internet, weil viele Leute halt nicht mehr die Notwendigkeit sehen, Nachrichtensender zu gucken und stattdessen sich ihre Nachrichten aus dem Internet holen. Und insofern muss man sagen, okay, wie lange es CNN noch so gut geht, wie in den vergangenen 3 Jahrzehnten oder 2 Jahrzehnten, das muss man halt irgendwie abwarten. Das muss man sehen.
Ja, hier sind News. Danke, Michael Mayer. Er erinnerte an 30 Jahre CNN, die Radio 1 Nachrichten in 4 Minuten. Und anschließend jemand, der schon viel länger Radio macht, als CNN überhaupt auf Sendung ist, Hippie Kresse.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Tschüss. Und nach den ergänzten und erweiterten Interviewfassungen, die Sie eben hörten hier im Podcast Bonustrack, eine angemessene Erinnerung an die Leidensgeschichte des Grand Prix d'Eurovision de la Chanson oder Eurovision Song Contest und wie groß das Tal der Tränen bereits schon war, lässt sich nur daran ermessen, wie zum Beispiel in der Medienmagazinsendung vom 24.02.2001 das Debakel ausgewertet wurde im Gespräch mit Jürgen Meyer-Behr, seinerzeit verantwortlich für den Eurovision Song Contest. Und zuvor jedoch ein Vorweggriff auf die Sendung danach vom 3. März, als der Vorentscheid in diesem Jahr 2001 bereits Geschichte war und der hoffnungsvolle Kandidat Zlatko aus dem Big Brother Container derart unterging, dass ich in Vorwegnahme dessen in der Sendung vom 24. Februar allen Mut zusammennahm und selbst ein kleines Liedchen trällerte, natürlich nicht um mich zu bewerben, sondern nur um das Entsetzen in Text und Ton konstruktiv und produktiv zu fassen. Aber hören Sie selbst, zuvor jedoch erstmal, wie gesagt, Zlatko. Interessante Selbstdemontage. Zlatko, ich bin zwar nicht perfekt, doch gehe ich hier nicht weg. Wir haben keine Angst, wir schaffen das, wenn ihr voll zu mir steht. Kommt, singt mit Zlatko. Doch die Grand Prix-Vorausscheidbesucher wussten nicht, in welcher Tonart. Zauberlehrling Zlatko spielte mit den Medien, diese mit ihm und er kam darin eindrucksvoll um. Und bedankte sich im lauten Buhen kaum zu verstehen mit... Vielen herzlichen Dank, liebe was? Die Bild-Zeitung hat Holzköpfe verstanden.
Vielen herzlichen Dank, liebe Kotzbröcke.
Kotzbröcke? Oder nein. Wonach klingt die nächste Stunde auf Radio 1, die wieder geht?
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
One girl, one voice.
Musik aus dem ersten Weltvideo. One World, One Voice. Ein musikalischer Kettenbrief, der vor rund 11 Jahren von meinem nächsten Gesprächspartner in seiner Verantwortung als NDR-Redakteur in der ARD präsentiert wurde. Mittlerweile ist er seit 5 Jahren für den deutschen Ausscheid beim europäischen Liederwettbewerb, dem European Song Contest, verantwortlich, dem Ex-Grand Prix Eurovision de la Chanson also. Und besonders seit Gildo Horns Sieg hat man ja den Eindruck, hier ist eher das Ereignis, das Medienereignis, wichtiger als die Songs. Jürgen Meyer-Behr, ist dieser Eindruck gewollt oder ist diese Entwicklung außerhalb und unabhängig vom Norddeutschen Rundfunk ein Ausdruck des Zeitgeists? Und damit guten Abend nach Hamburg.
Guten Abend. Also erstmal vielen Dank für die Erinnerung an meine frühere musikalische Leistung, auf die ich noch heute stolz bin. Daran erinnere ich mich viel lieber als heute an den Grand Prix, weil das war ein super Abenteuer mit großer Musikalität.
Höre ich da ein bisschen Selbstkritik heraus?
Bitte?
Höre ich da ein bisschen Selbstkritik heraus?
Nein, aber es ist so, dass man die verschiedenen Sendungen nach verschiedenen Kriterien entwickelt. Ich bin unter anderem ja auch für den Musikantenstadel zuständig, wenn der NDR ihn betreut. Wir wissen einfach, dass verschiedene Sendungen sich an unterschiedliche Arten von Publikum richten. Und insofern hat meine Arbeit auch einen sehr hohen handwerklichen Anteil. Was den Grand Prix betrifft, als ich den übernahm, war das Ereignis so wenig von Bedeutung, hat so wenig Zuschauer interessiert, dass schon deshalb keine Künstler mehr gekommen sind. Insofern war der Deal, ich musste als Leistung erbringen, dass diejenigen, die auftreten, dort eine Bühne finden, mit der die Künstler ihr Publikum erreichen. Und jetzt erwarte ich die Gegenleistung, dass die Plattenfirmen auch Künstler liefern, die auch etwas interessanter sind, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Das ist der Deal.
Sie haben gesagt, es hätte keiner zugesehen. Wie viele haben denn da mal zugesehen und wie viele sehen heute zu?
Also vor 5 Jahren hat in der deutschen Vorentscheidung, da hatten wir, ich glaube, 10 oder 11% Marktanteil. Das war die erste Vorentscheidungssendung, nachdem es jahrelang überhaupt keine mehr gegeben hatte. Also wir haben damit erst wieder angefangen. Insofern habe ich praktisch beim Nullpunkt begonnen. Und jetzt ist ja die deutsche Grand Prix-Vorentscheidung mit die quotenstärkste Unterhaltungssendung der ARD geworden. Das war nicht direkt das Ziel. Das Ziel war etwas bescheidener, dass die Musiktitel in attraktiver Weise publikumswirksam präsentiert worden sind. Aber wenn es jetzt ein solches Medienecho gibt, den Künstler schadet es ja nicht, insofern nehme ich das gerne mit.
Es gab ein erstes Medienecho, kann ich mich erinnern, als Happe Kerkeling eigentlich eine Parodie auf den Grand Prix ablieferte, eher missverstanden von dem Auditorium. War das schon sozusagen die Spur, die Kerkeling ebnete zu einem, sagen wir mal mehr, zu einer Spaßveranstaltung?
Das, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Da ist vielleicht was dran. Es ist so, dass als Kerkeling jene berühmte Grand Prix Vorentscheidungssendung moderierte, war das die letzte oder eine der letzten. Danach kam die große Pause. Insofern kann man vielleicht sagen, dass Kerkeling mit einer gewissen ironischen Art seiner Zeit voraus war. Die Veranstaltung wurde damals noch allgemein als sehr bierernst behandelt. Und ich freue mich sehr, dass in den letzten Jahren um diese Veranstaltung herum doch eine gewisse heitere Lockerkeit entstanden ist, die man den Deutschen ja sonst nicht so attestiert. Das fand ich auf jeden Fall war ein Fortschritt.
Sie werden in einer Fernsehzeitschrift zitiert, Sie hätten die Fesseln abgeworfen und den Grand Prix für alle Musiktrends geöffnet, also damit auch für musikalische Laien wie Slatko, Mooshammer oder auch Gottschalk, der nun wieder absagte aus anderen Gründen.
Wie bitte? Entschuldigung, das war nicht so gemeint, dass ich das für Laien geöffnet habe.
Nee, aber das haben Sie letzten Endes. Indem Sie die Fesseln abgeworfen haben, können nun also auch Laien singen wie Slatko und Mooshammer?
Ich sage erstmal, wie ich das gemeint habe und dann reden wir über Slatko. Gemeint habe ich, vor Jahren noch galt der Grand Prix inhaltlich oder musikalisch festgelegt auf Schlager und zwar nicht auf neue lebendigen Schlager, wie ihn zum Beispiel Michel repräsentiert, sondern auf den veralteten Schlager. Und in dem Interview, auf das Sie sich beziehen, habe ich gesagt, ich habe die Fesseln abgeworfen, was die Eingrenzung auf einen einzelnen und auch noch veralteten Trend betraf. Das heißt, ich habe gesagt, der Grand Prix darf nicht auf musikalische Trends, auf einzelne festgelegt sein, sondern alles, was in der deutschen Musikszene relevant ist, muss Zugang zu dieser Sendung haben. So war das gemeint. Und jetzt können wir gerne was zu Slatko sagen. Was Slatko betrifft, das Verfahren ist ganz schlicht so, die Plattenfirmen sollen das liefern, was sie für erfolgsträchtig halten. Die Plattenfirmen können das besser als jeder andere, weil wenn eine Plattenfirma das nicht könnte, wäre sie pleite. Die Zuschauer sollen entscheiden, was sie gut finden. Slatko ist eingebracht worden von der renommierten deutschen Plattenfirma BMG, die gehört zum Konzern Bertelsmann. Diese Firma hat mit Herrn Slatko, ich glaube, 1,7 Millionen Platten im letzten Jahr verkauft. Ich gehöre nicht, wie es so schön neutral heißt, zur Zielgruppe von Slatko. Ich hätte mir seine Platte nie gekauft. Aber auf meinen Geschmack kommt es nicht an. Ich bin nicht derjenige, der sagt, dass er irgendetwas raussortiert, wo eine Plattenfirma sagt, das ist interessant und wo die Zuschauer eine Entscheidungsmöglichkeit haben. Ich hindere die Zuschauer nicht daran zu entscheiden. Wenn sie ihn haben wollen, kriegen sie ihn und wenn nicht, dann haben sie gegen ihn entschieden. So einfach.
Wäre das vielleicht die letzte Fessel, dass nicht die Musikindustrie allein bestimmt, wer singen darf, sondern vielleicht alle sich bewerben können irgendwie?
Wissen Sie, dass sich alle bewerben können, das war früher das Verfahren, mit dem der Grand Prix kaputt gegangen ist. Weil das alle entscheiden, das gibt's ja gar nicht. In Praxis heißt dieses schöne angebliche alle, dass es eine Jury gibt von etwa 15 Experten, die eine Woche Zeit haben, sich um sowas zu kümmern, weil sie nicht aktuell so im Geschäft sind wie ein Plattenboss. Und wer bewirbt sich vor einer solchen Jury? Das sind eher Leute, die sich bisher für verkannt gefühlt haben, die nicht unbedingt einen Plattenvertrag haben. So ist die Sendung in der Vergangenheit sehr laienhaft geworden. Das Schlimmste bei der Geschichte, wir machen doch einen Wettbewerb. Eine Jury einigt sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Man kann doch nicht einen Wettbewerb zwischen Titeln machen, die der kleinste gemeinsame Nenner eine einheitliche Entscheidung gewesen sind. Das muss doch, die unterschiedlichen Titel müssen doch gegeneinander im Wettbewerb stehen. Das kann doch nicht eine einheitliche Instanz entscheiden.
Da ich auch gern sinnlich recherchiere, habe ich mir mal die Mühe gemacht, im Do-it-yourself-Verfahren einen Titel aufgenommen, den ich am Ende des Medienmagazins als gesungenen Trailer für den nächsten Programmteil auf Radio 1 spielen werde. Aber damit hätte ich doch, selbst wenn ich eine Plattenfirma gewinnen würde, keine Chance überhaupt bei Ihnen aufzutreten, oder? Oder doch?
Es ist so, ich maße mir nie ein Urteil über einen Musiktitel an. Ich gehe davon aus, wenn eine Plattenfirma, die ihr Geld investiert in einen solchen Auftritt, wir zahlen ja sehr mickrige Gagen, dass eine Plattenfirma nur diese Investition tätigt, wenn sie glaubt, dass sie damit auch eine Chance beim Publikum hat. Und das ist für mich das beste Kriterium, wenn die Interessen dazu führen, dass etwas Erfolgsträchtiges in die Sendung kommt. Wenn das, was Sie sich ausgedacht haben, bei einer erfolgreichen Plattenfirma Gnade findet, dann ist das mehr wert, als wenn Ihre Idee bei einer erfolglosen Plattenfirma Gnade fände oder gar bei einer Jury, wo kein Mensch weiß, wer da eigentlich drin sitzt.
Wir setzen das Gespräch gleich fort, um auszuloten, wo sind Perspektiven und Grenzen des Wettbewerbs. Erstmal bis hierhin vielen Dank, Herr Meyer-Beer.
Radio 1.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Das Radio 1 Medienmagazin immer noch zum Thema vom Schlagerwettbewerb zum Medienevent, der Vorausscheid des Grand Prix in der Verantwortung des Norddeutschen Rundfunks. Am Telefon immer noch Jürgen Meyer-Beer. Wir haben gerade über die Chancen, über die Befreiung der Fesseln gesprochen, aber es gibt natürlich auch Grenzen bei aller Befreiung. Thema Love Rockets, die, wie der Produzent selbst zugaben, bei ihrem Auftritt die Brüste entblößen wollten, nicht aber den Genitalbereich, so wurde gesagt, Herr Meyer-Beer, aber Sie dürfen dennoch nicht auftreten.
Wir haben, also die Gruppe Love Rocket war nicht mein Vertragspartner, sondern das war eine bestimmte Plattenfirma namens VEA, gehört zum Großkonzern Warner, Time Warner. Wir haben dort Absprachen getroffen, die da etwas mühsam waren. Dann las ich in der Bild-Zeitung eine Erklärung aus diesem Bereich, dass die bis dahin mit uns mühsam getroffenen Absprachen nicht eingehalten werden sollen. Daraufhin habe ich die sofort rausgeschmissen, weil entweder trifft man Absprachen, dann vertraut man darauf, dass man sich darauf verlassen kann, oder man bildet sich ein, sich gegenseitig zu verhohnepiepeln, und wer die Vertrauensgrundlage zerstört, fliegt raus. Das hat gar nicht so viel mit Nacktheit zu tun, das hängt einfach damit zusammen, wenn man Absprachen trifft, muss man sie einhalten, sonst setzt es die gebotenen Konsequenzen.
Die Love Rockets hoffen noch auf eine Teilnahme, wie sie dem Sender ProSieben sagten, und damit drohten. Falls nicht, gibt es eine Gegenveranstaltung.
Also die können ja im offenen Kanal auftreten oder vielleicht auf ProSieben. Dann wünsche ich ProSieben mit einem Auftritt von Love Rocket viel Glück, insbesondere wenn sie dort sich genauso korrekt an Absprachen nicht halten, wie ich das erlebt habe.
Wohin wird sich der Vorausscheid entwickeln? Ist der in seiner Medienbeachtung überhaupt noch steigerbar?
Wissen Sie, mir geht es ja gar nicht um die Steigerung der Medienbeachtung, sondern, auch wenn Sie es mir vielleicht nicht glauben, mir geht es darum, dass erfolgsträchtige Titel gekürt werden. Es gab in den letzten 3 Jahren um den Grand Prix in Deutschland viele Diskussionen, immer einen großen Wirbel. Was man übersehen hat, war, dass Deutschland im Schnitt der letzten 3 Jahre zu den erfolgreichsten Teilnehmern des internationalen Wettbewerbs gehört. Es gab einen 7., einen 3. und einen 5. Platz. Insofern das Verfahren, dass die Plattenfirmen liefern und dass das Publikum entscheidet, hat sich in den letzten 3 Jahren bewährt. Ich hoffe, dass es in diesem Jahr nicht anders wird. Und wenn immer nur Leute über Zlatko deshalb reden, weil sie sagen, der ist furchtbar, dann kann ich nur dieselben Leute, die sich auf diese Darstellung beschränken, fragen, warum reden sie nicht über andere Musiktitel, die deshalb keine Schlagzeilen machen, weil sie auf die musikalische Substanz setzen. Ich bin sehr optimistisch, dass die Fernsehzuschauer diesen ganzen verzerrenden Medienwirbel satt haben und in der Sendung selbst eine gute Entscheidung treffen, mit der sich Deutschland international sehen lassen kann.
Sie sprechen jetzt vom verzerrenden Medienwirbel. Sind die Entwicklungen, die damit einhergehen, doch das Entgleiten eines gerufenen Geistes, wie beim Zauberlehrling?
Was entgleitet denn da?
Weil Sie von Verzerrung sprachen, das kann Ihnen doch nicht recht sein, oder?
Es gibt doch in der Sendung 12 Titel. Und jeder Titel ist nach strengsten Maßstäben sendefähig. Und da sind Leute drin wie Wolf Mahn, ein bekannter Deutschrocker. Da ist drin White Chocolate, dazu gehört Joy Fleming, die große Ikone. Tagträumer ist ein hochmelodiöser Titel. Sultans ist eine internationale Popgruppe. Michelle, die im Moment renommierteste deutsche Schlagersängerin. Wenn ich mal gucke, wovon die Zeitungen schreiben, wovon sie nicht schreiben, wenn die Zeitungen nur von Zlatko und Mooshammer deshalb schreiben, weil sie sagen, die können nicht singen, dann heißt das, die stürzen sich auf 2 von 12 Titeln aus Gründen, die mit dem, worum es bei dem Wettbewerb geht, nichts zu tun haben. Das nenne ich eine Verzerrung der Darstellung.
Gut, dann werden wir sehen, was sich letzten Endes durchsetzt, ob musikalische Qualität, die beste Performance oder was auch immer. Das war Jürgen Meyer-Bär verantwortlich für den Grand Prix-Vorentscheid beim Norddeutschen Rundfunk. Zu sehen am nächsten Freitag um 20.15 Uhr in der ARD. Und ich bedanke mich. Schöne Grüße nach Hamburg. Tschüss. Und jetzt kommt mein Beitrag zum Grand Prix Eurovision de la Chanson. Aber zuvor noch an Anja die Frage, wie hältst du es eigentlich als Rockfachfrau mit dem Grand Prix?
Ganz peinliches Kapitel in meinem Leben, weil schon immer, ja, also wirklich immer, sitze ich zu Hause mit einer Liste und gebe selber Punkte. Das ist ein Fest für mich.
Ja, aber wie hältst du es mit den Amateursängern zum Beispiel? Zlatko, Mooshammer, Gottschalk ist uns ja erspart geblieben, zumindest jedenfalls
so,
beim Grand Prix.
Ach so, ich dachte jetzt, du meinst den richtigen Endausscheid. Nee,
ich meine schon
den
Vorausscheid.
Ach naja, also da sitze ich jetzt nicht mit dem Zettel da, aber ich versuche dann schon für meinen Favoriten per Telefon mitzustimmen.
Und
ich weiß ja, also Gottschalk macht es auch gar nicht mit, obwohl ich das Lied inhaltlich gar nicht schlecht fand. Nee, und die anderen muss ich auf mich wirken lassen. Aber mein heimlicher Favorit ist Deutschlands hübscheste Country-Sängerin, Michelle.
Aha.
Die ist echt süß und die macht da auch mit.
Ja, aber es gibt ja zum Beispiel auch Softwarepakete, wo man sich selber einen Song basteln kann, zum Beispiel von Big Brother und den Popstars. Du kennst doch die No Angels, oder?
Ja, die auf Platz 1 in den deutschen Charts.
Gefällt dir der Titel, Daylight?
Nee, diese Version nicht.
Nee?
Die Originalversion schon eher.
Vielleicht ist das ja bloß der falsche Text.
Ich achte nicht auf den Text.
Nee.
Denn dann fände ich es ja noch schlimmer.
Also mein Beitrag zum Grand Prix ist folgender. Der Text geht so los. Ich habe ein Lied aufgenommen. Samstagabend, 7 Uhr. Das Medienmagazin ist vorbei. Den Rest, ja, da hör doch einfach mal hin. Ne? Aber vorher noch der Hinweis.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Saturday night at 7 o'clock. Media magazine is over. You won't listen to urban rock. Push your high to live in a clover. Listen to Radio Affair.
Radio 1, Anja Kaspari.
Listen to Radio Affair.
Radio 1, Anja Kaspari.
Listen to Radio.
Listen the erotic voice. I wanna listen the story behind the star. I wanna keep in touch with all the treasure of the whole rock music there are.
Listen to Radio Affair.
Radio 1, Anja Kaspari.
Listen to Radio Affair.
Radio 1, Anja Kaspari.
Listen to Radio Affair.
Radio 1, Anja Kaspari.
Listen to Radio.
To Radio.
Listen to Radio Affair.
Radio 1, Anja Kaspari.
Listen to Radio Affair.
Radio 1, Anja Kaspari.
Listen to Radio Affair.
Radio 1, Anja Kaspari.
Listen to Radio.
Radio.
Radio Affair.
unglaublich. Also der Jörg Wagner, ja, das ist ja ein Wahnsinnsgesangstalent. Den würde ich sofort nach Kopenhagen schicken. Der würde gewinnen, vor allen Dingen mit dem Inhalt seines Songs. Also nochmal wirklich großartig.
Radio 1.